Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind so, wie ihr jetzt gerade noch nicht seht, aber gleich, wenn sie Hallo sagt, wir sind heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Deswegen bitte einen tosenden Applaus für unseren Gast heute, Nina. Nina Grimm ist da.
Hi. So schön, bei euch sein zu dürfen.
Ja.
Ein ganz, ganz großes Geschenk.
Wir freuen uns auch. Wir haben immer gerne Freunde im Podcast und wir haben uns ja kennengelernt beim Feiern. Wir haben gerade schon gesprochen, ich bin nicht so ein Feiermäuschen, du auch nicht mehr. So, aber früher mal, hattest du gesagt, und wir haben uns auf einer Party kennengelernt, damals bei der Premiere von Sebastian. Ne, ja. von seinem Amazon, was war das, abgeschnitten?
Nein, nee. Die Therapie war es.
Die Therapie war es, ach du Jemine.
Passen, Leute. Die Familienpsychologin,
guck, direkt,
die Therapie.
Direkt WhatsApp von Sebastian, mein Freundchen. Wenn ich dich nochmal einlade, dann weißt du auch, wohin bitte. Ja, shame on me.
Nein, ich weiß auf jeden Fall noch, Jana, dass ich irgendwie, wir haben uns kurz connected im Foyer und es war sofort irgendwie so ein Match, gell?
Ja, total. Ich weiß, wir standen zwischen den Türen. Ich war auf dem Weg rein, du warst auf dem Weg raus und wir haben irgendwie die Tür dicht gemacht und haben sofort so viele Anknüpfungspunkte gehabt und sind sofort irgendwie, ich liebe es, wenn man nicht in Smalltalk einsteigt, sondern richtig reingehen und genau das haben wir gemacht und das fand ich so gut und das hat richtig, richtig Spaß gemacht und da haben wir schon gesagt, wir müssen uns mal treffen, um wirklich zu quatschen und ich finde, wir haben jetzt den besten Aufhänger überhaupt, denn wir dürfen sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Buch am Start und vielleicht kannst du erstmal ganz kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen bist, dass du Buchautorin bist. Denn eigentlich bist du ja, Nina, die Familienpsychologin.
Ja, voll gerne. Tatsächlich, weil ich selber total auf die Schnauze gefallen bin. Zuerst mit meiner Kindererziehung, darum ging es in meinem ersten Buch. Und jetzt im zweiten Buch mit meiner Paarbeziehung. Da könnte ein Zusammenhang bestehen. Eventuell wird im Buch auch drüber gesprochen. Ja, und ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass unfassbar viele Menschen da so stark von profitieren, wenn ich mich als Expertin, als Profi damit zeigt, dass selbst ich auf die Schnauze fall und dass es einfach so normal ist, dass wir streiten, dass wir Krisen haben, dass wir aneinander rasseln, dass nicht immer alles glatt läuft im Familienalltag, um dann Wege aufzuzeigen, wie können wir es denn trotzdem irgendwie miteinander hinbekommen.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Wir sind so von
Jana Krämer
und mir, Bartome.
Hier sprechen wir über alles, was uns bewegt, ganz besonders über die psychische Gesundheit. Und mit wem kann man das besser als mit dem besten Freund?
Oh. Und wir laden euch ein, dabei zu sein, hier in unserem kleinen Safe Space, denn hier können wir sein, wie wir sind, gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse. Viel Spaß!
Das klingt schon sehr sympathisch. Weil man versucht ja immer so perfekt zu sein, ne? Und ich glaube, das ist niemand. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass du da bist, weil so sind wir, ne? Wir haben Ecken und Kanten und die machen uns ja auch besonders. Und das finde ich cool, wenn wir da dann eben unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen teilen. Weil ich glaube, das macht uns menschlich.
Absolut. Im Grunde hast du ja dann quasi eine doppelte Absenderkompetenz. Einmal hast du wirklich den Expertenstatus, du hast es studiert, du weißt, wovon du sprichst. Und auf der anderen Seite bist du, ich will jetzt nicht sagen Betroffene, aber du hast es am eigenen Leib erlebt, ne?
Ja,
also wie es kriselt. Und es hat, so wie du schon guckst und wie du nickst, es hat dich getroffen.
Voll, ja. Also wie gesagt, in dem zweiten Buch geht es ja darum, dass wir richtig gegen die Wand gescheppert sind, mein heutiger Mann und ich. Also wir haben uns tatsächlich getrennt, als unsere Tochter anderthalb Jahre alt war.
Für ein Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
Ja, genau. Ich war ein Jahr lang Single Mom und hatte tatsächlich auch sowas wie einen neuen Partner, auf jeden Fall einen neuen Mann an meiner Seite. Und ja, wir haben auf jeden Fall auf dem Weg zur Trennung wahrscheinlich alles falsch gemacht, was man als Paar falsch machen kann. Und genau die habe ich festgehalten in dem Buch, was die meisten Elternpaare versäbeln, wenn sie Kinder bekommen und was wir tun können, dass wir da nicht reinrutschen.
Ich fand es so schön, du hast zu Beginn des Buches sagst du ja auch, man hat so diese Wunschvorstellung, wie es laufen soll. Und wenn ich da jetzt mal bei mir bleibe, also ich bin zwar Mann und kinderlos, aber natürlich hatte ich auch immer so eine Vorstellung von meinem Leben, wie man sich das so, ja, so perfekt und rosarot ausmalt. Und da ist gar nicht so der Platz für ey, es kann auch mal richtig, richtig mies laufen. Mhm. Und genau das ist ja auch, wenn man ein Kind bekommt. Natürlich hat man so diesen Wunsch, hey, das kleine Wesen komplettiert jetzt dieses Familienglück. Das macht die Sache perfekt. Aber erstmal ist so ein kleines Kind, ja, so wie ich es zum Beispiel bei meiner Familie, meine Cousinen haben Kinder oder auch Freundinnen und Freunde. Ich sehe es bei mir im Umfeld. So ein kleines Kind ist erstmal einfach eine Sache, und zwar etwas Neues, auf das es sich einzustellen gilt. Und eine sehr, 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 sehr krasse Herausforderung. Wie alt warst du, als du das erste Kind bekommen hast?
Also erstmal hell yes. Hell yes. Also ich sage ja auch immer mit so ein bisschen einem zwinkernden Augen, Kinder sind natürlich zauberhaft und wundervoll und ich möchte sie überhaupt gar nicht missen. Ich bin super glücklich, dass alle beide in meinem Leben sind. Sind ein riesiges Geschenk und sie sind einfach die fetteste Beziehungskrise, die ich mir jemals hätte vorstellen können. So,
wie wunderbar, dass du uns sagst. Ja. Ich hätte jetzt ein Aber erwartet, nein, aber allein die Art und Weise der Formulierung, es ist großartig, dass du es und sie sind auch das beschreibst. Das finde ich allein schon, ist ein mega, mega schöner und entspannter Blickwinkel auf die Sache. Das nimmt dem Ganzen auch schon mal so diese Aggressivität. Hm. Die Kinder können nichts dafür, dass sie erstmal genau das sind.
Voll, ja.
Das Leben ist ja vielleicht auch mal Gleichgewicht, ne? Also das ist, wer von uns kennt denn schon Beziehungen, die nur geil sind? Oder, also die nur scheiße sind, ab einem gewissen Part wahrscheinlich auch. Ich hoffe, ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mal, wenn was nur scheiße ist, das mag es wohl auch mal geben, aber ist ja auch selten der Fall, weil man ja am Anfang schon immer nur mit Menschen Zeit verbringt, mit denen man ja irgendwie auch interessant findet oder mit denen man gerne Zeit verbringt, zumindest die meiste Zeit. Und warum sollte das bei Kindern anders sein, ne? Also ich meine, es ist ja auch ein neues Wesen, was man erstmal kennenlernt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da nur Mama und nur Papa drin sind sozusagen. Ich glaube da fest dran, dass da auch eine eigene Seele, ein eigener Mensch halt eben auf die Welt kommt, den man dann auch als Eltern erstmal kennenlernt. Vor allem je fortgeschrittener das ist, ne? Das Alter.
Wann seid ihr denn Eltern geworden?
Ja, ich glaube, das war mit Part von dem Problem. Also wir sind Part der Herausforderungen, die wir reingeschlittert sind. Wir sind relativ jung und auch verschallert Eltern geworden. Also wir wussten, wie das funktioniert mit den Bienchen und mit den Blümchen. So, aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, also wir wollen jetzt proaktiv in die Kinder-, also in die Familienplanung reingehen. Es war tatsächlich, als wir in Indien waren und mein Zyklus komplett über den Haufen geworfen wurde.
Ja.
Genau, da bin ich schwanger geworden nach dem Studium mit 25. Also für unsere Verhältnisse in unseren, ne, Akademikerkreisen waren wir mit Abstand die Ersten auch im Freundeskreis.
Ja, krass. Ja. Dann hat man auch noch gar nicht so irgendwie, hey, wie läuft's denn bei dir? Oder hey, wie habt ihr das denn gemacht? Das ist ja dann schon erstmal so, ja, so ist es jetzt.
Ja, voll. Quasi ja, Vorreiter.
Ja, und es war auch echt krass zu sehen, wie viele Freundschaften dadurch zerbrochen sind tatsächlich. Oh. Weil sich einfach verlaufen haben, weil einfach Elternschaft, und ich denke, das ist auch so etwas, was ultra wichtig ist, zu wissen, dass du da in etwas reinschlitterst, was du dir vorher überhaupt gar nicht vorstellen kannst. Mhm. Und was einfach auch so eine, ja, auf so vielen Ebenen ganz viel Emotionalität bindet, Zeit bindet, Fokus bindet, was man sich wirklich nicht vorstellen kann, wenn man das nicht selber erlebt hat. So. Ich habe jetzt in den letzten Jahren, jetzt war irgendwie in den 30ern und jetzt kommen irgendwie, die Letzten sind jetzt auch langsam schwanger und kriegen das zweite Kind und ich kriege das jetzt ganz, ganz häufig zu hören. So wie so, Nina, jetzt verstehe ich das endlich. Verstehe ich endlich, was du damals gefühlt hast, wie es dir damals ging. So.
Ja, man ist ja auch gerade als Frau, glaube ich, hormonell nochmal viel, viel mehr into it und alles ist durcheinander als jetzt zum Beispiel der männliche Part. Bitte, schieß los. Ich will das wobei hören.
Hier darf man sich unbedingt immer reingrätschen.
Gut, weil ich finde das ultra wichtig. Das hat man lange so gedacht. Mhm. Aber tatsächlich wissen wir mittlerweile, dass auch die Männer richtig krasse hormonelle Veränderungen durchlaufen, wenn sie Väter werden.
Krass.
Also zum Beispiel, dass sich der Testosteronspiegel deutlich sinkt. schon in der Schwangerschaft, aber vor allem im ersten Babyjahr, also dass die auch weniger Jagdtrieb haben, weniger Fortpflanzungstrieb haben als davor. Also auch da gibt es große, große Veränderungen.
Na, schau an. Da habe ich vielleicht eine Erklärung, warum ich gut zugenommen habe und nicht wieder abgenommen.
Ja, gute Ausrede.
Ja, nehm ich.
Aber kannst du einmal den Titel deines Buches in seiner Gänze sagen? Ich finde den einfach genial.
Danke. Ich bin so gespannt, wie er ankommen wird, weil er schon so ein bisschen stichelt, wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid. Die 10 größten Fehler, die Elternpaare begehen und wie ihr sie vermeiden könnt.
Finde ich großartig.
Die 10 Gebote quasi.
Ja, sozusagen. Aber ich habe eine Studie durchgeführt, weil ich so ganz im Rahmen meiner Buchrecherchen habe ich einfach zu super vielen Fragen keine guten beziehungsweise keine aktuellen beziehungsweise validen Zahlen gefunden und habe deswegen eine eigene Studie durchgeführt. Und ratet mal, wie viel Prozent der Elternpaare angeben. Also ich habe über 1000 Elternpaare interviewt und befragt. Und ratet mal, wie viel Prozent gesagt haben, dass sie Hassgefühle gegenüber ihrem Partner kennen, seitdem sie Eltern geworden sind. Also dieses Gefühl von euch.
Oh, 100.
100%, ja. Gut, ja. Nee, ich würde sagen, 75.
98%.
Ah, shit, das ist ja.
Krass. Also basically 100, Jana.
Ja.
Basically 100.
Aber wie, da würde mich jetzt zum Beispiel mal interessieren, wie definiert man denn dann diese Hassgefühle? Hassgefühle einfach so auch im Sinne von...
ich könnte dich umbringen.
Ja, also so im Sinne von, ja, das nervt dich so krass. Ja, und ich könnte dich umbringen, weil du den Teller nicht in die Spülmaschine räumst oder deine Ansichten, wie du unser Kind großziehst, sind so anders als meine. Da clashen wir aneinander, weil für eins hätte ich, sage ich mal, noch Verständnis, dass man dann sauer ist, bei dem anderen irgendwie nicht. So. Hm.
Also ich denke, wenn sowas wie eine Tasse auf der Spüle dazu führt, dass man wirklich so ein tief sitzendes Gefühl der Empörung und Ablehnung verspürt, das kommt durchaus vor, aber dann liegt es nicht an der Tasse, sondern an tiefer sitzenden emotionalen Themen, die da dahinter stecken und wir reißen uns dann an der Tasse auf. Mhm. Aber eigentlich geht es eher um solche Sachen wie, hey, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle mich nicht ernst genommen, ich fühle mich nicht respektiert und das hat eine andere Wucht, eine andere emotionale Wucht und deswegen entstehen dann durchaus gelöst durch Tassen oder falsch rum aufgehängte Klopapierrollen oder zu viel Katzenfutter, echt existenzielle Konflikte. Also es ist wirklich, es Moment. Hat eine Form von Witz, wegen was sich Paare wirklich krass aufreißen. Also es war, hatte einen komödiantischen Faktor.
Da muss ich kurz reingrätschen. Auch jetzt mal die Frage an die Community. Leute, es gibt nur eine einzige Art und Weise, wie man Toilettenrollen aufhängt. Und zwar, das Papier, was zu greifen ist, hängt nicht an der Wand, sondern Richtung Raum. Sind wir uns da einig?
I couldn't agree more.
Ja.
Aber irgendwie passiert es dann halt mitunter doch, dass es falsch rum aufgehängt wird.
Und dann geht's rund.
Aus Hass und dann geht's ab, genau.
Und dann
unbewusste Provokation.
Ja. Nee, aber hast du da so ein Favorite, wo du denkst, ja. Also darüber habt ihr euch jetzt auch aufgeregt? Wobei natürlich, ich meine, man kann ja nicht noch banaler werden, als du hast deine Socken nicht weggeräumt oder so vielleicht, ne? Aber
es gibt. Also ein, worüber ich mich wirklich schlapp gelacht hat, war, dass sie sich darüber aufgeregt hat, dass er den Toast auf dem Toaster gewendet hat, bevor der Toaster hochgeschaltet ist, obwohl er doch ganz genau weiß, dass sie ihren Toast kross dunkelbraun mag. Das war dann schon ein witziger Anlass.
Ja, okay, verstehe.
Oder die Tatsache, dass er Blumen mitgebracht hat und sie kommentarlos auf den Tisch gestellt hat, fand ich auch.
Das ist auch sehr frech, finde ich. Also da muss man ja schon auf die Knie gehen, ne?
Minimum. Also don't get me wrong. Ja, das klingt jetzt witzig, wenn wir das, na, auch wenn du das dann so hörst und liest, geballt, was man so für Konfliktthemen hat. Aber in dieser Situation ist das für die Betroffene wirklich eine existenzielle Not.
So, ja, auf jeden Fall. Also ist nicht so, als hätten wir in unserer Freundschaft nicht auch schon Situationen gehabt, dass ich Jana besucht habe und ich dann auch nach 2 Stunden wieder gehen darf, weil ich habe unnütz auf dem Sofa geatmet. Und zwar zu laut. So, und das hat sie in ihrem Sein gestört. Dann wurde ich höflich nach draußen begleitet. So, aber das, ich meine, das.
Ich wünschte, es wäre nicht wahr.
Ja, aber wir sind ja ehrlich hier. Nee, und aber so ist es dann, ist es ja wirklich, und da gehört ja wirklich auch viel dann am Ende schon Empathie einfach dazu und das Verständnis für den Gegenüber, dass man dann irgendwie vielleicht auch mal sagt so, hey, bis hierhin stopp. Ne? Also ich bin gerade irgendwie sauer, ich kann jetzt gerade nicht. Ne? Und dann aber in einem ruhigen Moment mal darüber zu sprechen, um irgendwie so einen Agreement zu schaffen oder eine Kommunikationsform, um in solchen Situationen eben nicht an die Decke zu gehen, sondern, also für mich war das dann damals ja zum Glück, wir kannten uns auch da schon sehr, sehr gut, dass es auch so war, ja gut, okay, dann, ich verstehe, das, weshalb ich hier war, ist erledigt, jetzt sind andere Dinge wichtig, ich will raus, tschüss, aber das nehme ich dann auch nicht persönlich und so ist es, das ist glaube ich, vielleicht der Keysatz, ne? dass Dinge dann am Ende, die so emotional aufgeladen sind, einfach zu persönlich genommen werden und nicht mehr als das gesehen werden, was sie sind. So, ich möchte ein bisschen meine Ruhe haben.
Die sind dann der Tropfen, der das Ganze, ne, zum Überlaufen bringt, glaube ich. So wie du es gerade beschrieben hast mit den Blumen. Ich meine, Blumen ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geste und auch ein Toast ist prinzipiell jetzt nicht das Schlechteste. Aber wenn man selber so unfassbar am Limit ist, ich habe eine Freundin, und die ist in einer Beziehung und trotzdem ist sie durch das Muttersein manchmal so nicht nur gefordert, sondern auch überfordert, weil in den Schulen ist im Moment an allen Ecken und Enden, ja, brauchen wir nicht drüber reden, was am Schulsystem alles schiefläuft und dass halt sehr, sehr viel dann auch bei anderen Eltern hängen bleibt, da ist einfach noch eine ganz andere emotionale und auch, ja, vom Pensum her eine ganz andere Belastung. Und da reicht dann die kleinste Unaufmerksamkeit des Partners, dass sie sich nicht gesehen, nicht geliebt und auch allein mit der Erziehung fühlt.
Ja. Was sind denn Sachen, wäre jetzt meine Frage, wo könnte man da denn ansetzen? Also wie schafft man es, dass es da nicht explodiert oder beziehungsweise, dass sich jemand gesehen fühlt? Gibt es da überhaupt so universelle Sachen? Weil das ist ja, für mich persönlich sind das ja ganz, ganz individuelle Situationen eigentlich. Jeder hat ja auch andere Bedürfnisse oder definiert gesehen werden anders zum Beispiel.
Ja.
Ne? Oder gibt es da schon so ein paar Nulllinien, wo du sagst, ey, aus meiner Erfahrung, und so, das sind einfach so ein paar Skills, da rettet ihr euch. Oder das sind quasi Lianen.
Voll, ja, also ihr habt jetzt jeweils schon total wichtige Aspekte auch gesagt. Also als allererstes finde ich super, super wichtig, im Sinne von starkes Ich, starkes Wir zu gucken. Ja, das ist wirklich auch einer der größten Fehler, die wir begehen, dass wir denken, wir müssen irgendwie immer alle zusammenglucken und die ganze Zeit alles zusammen machen. Und das ist eine richtig gute Idee, wenn man sich gerade als vielleicht sogar frisches oder generell als Elternpaar es sich auch erlaubt, Zeiten für sich zu nehmen, um erstmal zu gucken, geht's mir gut. Weil meine Kraft, was du es gerade gesagt hast, Jana, mit die ist so runtergerockt. Ganz häufig ist es einfach nur, in Anführungsstrichen, unsere eigene Erschöpfung, die uns so dünnhäutig werden lässt, weswegen wir dann super fies und gemein und ungerecht werden.
Also, dass jeder sich quasi auch als eigenständiger Mensch sieht und nicht mehr nur als Mutter, Vater und Elternpaar, sondern eben auch als Liebespaar,
Frau, Mann
und irgendwie, keine Ahnung, Stadiongänger und keine Ahnung, Kaffeetrinkerin.
Konzertgängerin.
Ja, genau. So, wenn man das mal so jetzt ganz klischeehaft jetzt mal einmal so unterbricht.
Ja, oder vice versa. Also es kann ja auch Stadiongängerin und Konzertgänger geben.
Absolut.
Aber genau das finde ich super wichtig, ja, dass wir uns dann nicht anfangen, weil das passiert häufig, dass wir dann uns anfangen, so gegenseitig vorzurechnen. Wie viel Zeit hattest du jetzt schon für dich und du warst doch jetzt schon 8 Stunden arbeiten und jetzt bin ich dran, dass wir eher in ein Gegeneinander finden, anstatt uns miteinander beziehungsweise uns gegenseitig unterstützen.
Mhm.
Und dann hast du, Bartomin, einen super wichtigen Satz gesagt, nämlich, dass es eine super, super wichtige Grundkompetenz ist, sich wirklich darin zu üben, das Austicken des anderen nicht persönlich zu nehmen. Ja, weil das hat in den allerwenigsten Fällen wirklich was mit mir zu tun. So, ich kann ein Beispiel von mir sagen, dass der Konrad hatte dieses Ding, dass wenn er verletzt, unsicher, gestresst war, dann geht er so aus dem Kontakt raus, wird kalt und zieht sich eher raus. Und ich habe das ganz lange auf mich bezogen, auf dieses Ding von so, hey, der liebt mich nicht wirklich und jetzt, ich will doch mit ihm reden und dann geht der weg und das macht er nur, weil ich ihm nicht wichtig bin und er weiß doch jetzt, wie sehr ich das bräuchte und bin dann selber voll in ein Drama reingekommen. Ja. Und das war für mich ultra die wichtige Lektion, das wirklich zu lernen, anfangen, also zu dolmetschen fast schon, okay, wenn Konrad aus dem Kontakt geht, dann macht er es, weil er verletzt ist, weil er unsicher ist, es ist seine Stressregulationsstrategie und das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Dass das ankommt, ist super, super wichtig. Und jetzt nochmal auf das bezogen, was du erzählt hast, Jana, von deiner Freundin. Ich finde, da greift es total schön, dass wir uns aber auch gleichzeitig darin üben dürfen. Also lasst uns jetzt einfach mal in dem Fall bei Konrad bleiben, der Einfachheit halber, dass Konrad schon auch sich darin üben darf, zu verstehen, okay, meine dysfunktionale Stressreaktion, also dysfunktional nicht mehr coole Stressreaktion, einfach gesagt, mit Stress umzugehen, ist, dass ich aus dem Kontakt rausgehe. Das ist nicht per se schlecht, aber ich darf mich auch darin üben, meine Frau mit an Bord zu nehmen und ihr das zum Beispiel zuzuspielen und zu sagen, so, hey, pass auf, ich merke, es wird gerade stressig für mich, ich muss kurz raus, ich bin in 5 Minuten wieder bei dir. Ja, macht es mir viel leichter, damit umzugehen. Und das ist seine Verantwortung. Das heißt, dass auch er guckt, wie kann ich beginnen zu kommunizieren, was brauche ich in den Stresssituationen von dir? Und wenn man jetzt noch eine Kirsche oben drauf setzen möchte, können wir uns auch noch darin üben, dass Konrad mir aber auch sagen kann, wie ich ihm begegnen soll, wenn er in seiner Stressreaktion getriggert ist. Und sich das zu skripten, ist Gold wert. Also das ist wirklich one of our magic tools für Konrad und für mich. Da gehe ich jetzt wieder auf mich, dass wenn ich verletzt bin, dann werde ich so fies. Ich bin so eine richtige ich kann so richtig gemein werden.
Ich bin voll, bin ich.
Was mir dann wirklich auch häufig im Nachhinein wirklich leid tut.
Ja.
Übrigens Lehrbuch, Beispiel dafür, dass wir in der Dynamik gefangen sind. Wir verhalten uns total daneben und schämen uns dann dafür. Ist immer ein Beispiel dafür, dass wir in einem Muster gefangen sind. So. Und für Konrad war es ultra wichtig, zu verstehen, okay, wenn Nina so eine wird, wenn die anfängt, die Krallen auszufahren, macht sie das nicht, weil sie ein Arschloch ist, sondern eigentlich, weil sie gerade total verletzt ist.
Ja.
Und jetzt habe ich ihm geskriptet, pass auf, wenn ich anfange, dich zu beleidigen oder dich an einem Streit anfangen will, komm auf mich zu, nimm mein Gesicht in deine beiden Hände, küss mir auf die Stirn, schau mir in die Augen und sag, hey, ich bleib da.
Müsste ich heulen. Ich müsste sofort losheulen. Ja, ab dem Moment kann ich gar nicht mehr streiten. Ich habe auch jemanden, der genau das dann mit mir macht, ganz nah kommt und sagt und mir wirklich dieses Gefühl gibt, du kannst jetzt nicht weg, ich bin da und ich halte das aus, wie du gerade bist.
Yes.
Wir sehen uns super selten, aber wenn ich zur Furie werde, ist das der Moment, wie man auch mich total runterholt. Mit einem Kuss auf die Stirn.
Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt, wenn du mal das nächste Mal über den Alexanderplatz gehst. Die Männer stehen Schlange. Wo ist sie? Wann rastet sie aus? Dann kann ich sie in den Arm nehmen. Nee,
aber
wenn du mal wieder laut atmest.
Ja.
Aber ich finde deinen Gedanken, das zu skripten. Also es bedeutet ja quasi, dass man gemeinsam schaut, hey, was sind so die Momente, in denen wir uns dysfunktional verhalten und wie können wir es gemeinsam schaffen, aus diesen Momenten, dass wir aus einer Mücke keinen riesigen Elefanten machen. Und im Grunde ist es ja wirklich ich gebe dir ein Handbuch, wie ich in dem Moment zu handeln bin, dass es nicht eskaliert.
Ja, genau. Und das finde ich eigentlich mega cool. Das wäre nämlich eine Frage von mir gewesen, weil das klingt so, mir wirft man häufiger vor, dass ich zu lösungsorientiert sei. Ja, dass ich dann nicht, dass es manchmal doch schön ist, sich einfach mal auch mitzuleiden, vor allem sich mit aufzuregen, dann dürfen die Dinge auch scheiße sein und habe ich am längsten dran geknabbert, das auch zu können und zu akzeptieren und zu merken, okay, jetzt gerade geht es nicht darum, die Lösung zu finden, weil danach war ich ja natürlich wieder angegriffen, wenn man dann sauer auf mich war. Weil ganz häufig die Person, die sich dann aufregen will, ja gar keine Lösung will in dem Moment, sondern erstmal ihren Ärger teilen. Und wenn man diesen Ärger natürlich wegwischt und wegnimmt und direkt in die Aktion geht, fühlt man sich ja auch nicht gesehen. Da kommen wir wieder in das Problem. Ne? Aber da, das war zum Beispiel bei mir eine Sache, wo ich mit ganz vielen Personen sprechen musste und sagen musste, okay, gut, das verstehe ich. Ich halte das jetzt einfach aus. Es ist, ich höre mir das dann an. Ich kann die dann auch scheiße finden. Ist ja auch eigentlich angenehm. Also es gibt schlimmere große Dinge, als einfach mitzumeckern. Ja. So, ne?
Ja.
Also und das...
Ja, aber
Das war eigentlich schön. Und dann diese, eigentlich so diesen, das ist ja, das klingt jetzt so rational, aber im Endeffekt ist es ja das Intimste, was man machen kann. Wenn man jemandem den Schlüssel in die Hand gibt, wie man funktioniert in den Situationen, vor allem in den verletzlichsten. Ja, dazu sagen, so, hier gebe ich dir die Anleitung, wie du mich quasi spielen kannst. Ja,
wir machen uns da wirklich nackt voreinander. Also wenn wir uns wirklich. Und das ist auch der Moment, wo wir sagen können, da haben Konflikte wirklich das Potenzial, Verbindungen zu schaffen. Wenn wir es als Paar wenn wir es als Paar hinbekommen, uns einander wirklich zu zeigen und uns wirklich nackt zu machen mit unseren tiefsitzendsten Ängsten, mit unseren Komplexen, mit unseren Befürchtungen, mit unseren Zweifeln, mit unseren hässlichsten Gefühlen und es schaffen, da stehen zu bleiben und das zu zeigen. Ich habe Angst. Ja, wenn du so, ich habe Angst oder ich zweifle oder ich fühle mich nicht geliebt und sich damit zu zeigen, ist, glaube ich, das Intimste, was man tun kann und damit echt was Beziehungsförderndes. Zumindest erlebe ich das auch in den Paarberatungen immer wieder, wie selbst das zerfetzteste, konfliktreichste Paar da ganz nah aneinander rückt, wenn sie schaffen, sich wirklich in diesen authentischen Gefühl auch einander zu zeigen.
Ja, krass. Finde ich
einen total spannenden Gedanken.
Und es ist ja auch generell.
Einen Konflikt näher bringt.
Ja, es ist ja auch generell im Leben so, dass es meistens die Trips sind, zum Beispiel, wenn man in Urlaub fährt oder sonst was, oder die Partynächte, die komplett in die Hose gehen, ja, wo nichts funktioniert, wo man ganz woanders aufschlägt und wo man irgendwie denkt, so, mein Hotel ist scheiße, ich habe den Zug verpasst, ich bin in irgendeiner Holzklasse geflogen und auf einer falschen Insel gelandet und dann auch noch durch einen Sturm. Das erzählen wir uns noch in 20 Jahren. Da waren wir quasi an den Gefühlen, wo es am Ende dann doch um die essentiellen Gefühle vielleicht des Menschseins geht. Ne?
Ja.
Um irgendwie.
Und das Krasse daran ist, dass dich Kinder die ganze Zeit an solche existenziellen Punkte bringen.
Ja.
Also du bist quasi constantly Elternschaft, durch Elternschaft bist du constantly mit so wirklich lebensnotwendigen, zumindest gefühlten Dingen konfrontiert, wie Schlafen, Essen, welche medizinischen Interventionen befürworten wir und so weiter. Das geht. Wir sind die ganze Zeit mit so krassen Themen konfrontiert und das macht es zu so einer krassen Journey einfach auch.
Das glaube ich. Ja, das aber ist stimmt. Da zum Beispiel auch etwas wie so eine Arbeitsteilung nicht eine kluge Idee oder so? Also weil zum Beispiel, ich finde das, ich sehe das bei Freunden, die haben dann, die Frau arbeitet entweder in Teilzeit oder gar nicht. Und hat halt dann ein Fulltime, also will jetzt nicht sagen, dass Muttersein keine Arbeit ist, bitte mir jetzt hier keinen Shitstorm, sondern das ist ja, hat ja noch mehr Stunden, weil es ist ja 24/7, 7 Tage die Woche.
Ja.
Aber sozusagen dadurch kennt sie das Kind natürlich auch viel, viel besser. So, und dann kommen meine Kumpels nach Hause und dann wird halt über alle essentiellen Dinge sozusagen diskutiert, so wie die sich das vorstellen, wo ich dann manchmal denke, nee, wenn du Vollzeit arbeiten willst und deine Frau dir den Rücken frei hält, ja, und du dann vielleicht sogar noch zum Sport abends gehen kannst oder sonst was machen kannst, ja, dann musst du vielleicht auch akzeptieren, dass deine Frau eine Entscheidung trifft, die wohl im besten Sinne des Kindes und der Familie ist. Und nicht, wo du jetzt irgendwie noch anderthalb Stunden gerade abends bei Netflix und Chill da irgendwie noch überlegst, wie das jetzt zu laufen hat. So, ne? Nur weil du einfach das Gefühl da hast. Natürlich sind das natürlich beides Eltern und verschiedene Blickwinkel, aber ich glaube, da bekomme ich zumindest sehr viel in meinem Leben Konfliktpotenzial mit, dass irgendwie so in den schönen Momenten ist dann Elternseil äquivalent, so entscheidenden Momenten oder Entscheidermomenten. Und dann, wenn die Care-Arbeit zu leisten ist und die Arzttermine zu machen und noch eben einkaufen und noch irgendwie das Kind von der Kita abholen und Essen kochen und einkaufen und dies und das. Ja, sorry, ich bin arbeiten. Und jetzt, ich war auch heute 8 Stunden arbeiten. Ist auch schon anstrengend, ne? Also jetzt muss ich erstmal aufs Sofa. Ne? Und das ist da, denke ich, da finde ich manchmal schon so ein bisschen, dass man da vielleicht auch eine gewisse einfach Arbeitsteilung ganz gut täte.
Absolut, ja, couldn't agree more. Und das ist tatsächlich was, was uns homosexuelle Paare meistens voraus haben. Ja, dass die es wirklich,
spannend.
Also dass Studien zeigen, dass die sich viel seltener und auch viel weniger fundamental und existenziell über solche Dinge streiten wie Haushalt oder Aufteilung von Care und Erwerbstätigkeit. Mhm. Also signifikant weniger als heterosexuelle Paare. Und es wird vermutet, dass das daran liegt, dass die eh schon so aufgeweicht sind mit den Geschlechterklischee-Rollen und dass sie sich viel mehr auf der Ebene begegnen, beziehungsweise dass sie viel mehr auf der Ebene miteinander sprechen und schauen, wer von uns hat denn welche Kompetenzen. Wer von uns kann denn was? Wer mag was vielleicht auch total gerne? Wer kann was überhaupt gar nicht ausstehen? Wem stört etwas vielleicht nicht so sehr? Und sich darauf basierend ihre Arbeitsaufteilung aufteilen, zwar doppelt gemoppelt. Und das passiert eben bei heterosexuellen Paaren nicht so häufig, was total schade ist und was wir uns wirklich abgucken sollten.
Sind noch so diese Rollenmuster noch vielleicht an vielen Stellen so dieses veraltete Denken?
Ja, ist ja bei mir sogar auch noch drin. Wenn ich jetzt hier die Beispiele bringe, ist das ja auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr traditionell. Und was ja auch dann irgendwie in meinem Leben so irgendwie dann doch noch vorherrschend ist.
Und es ist aber auch de facto so. Ja, also klar passiert da ein Wandel und immer mehr Väter gehen auch in Elternzeit, auch über die klassischen 6 Wochen nach Geburt darüber hinaus hinweg. Also da passiert schon was, aber die Wirklichkeit und die Wahrheit ist, dass das eben immer noch genau so ist. Ja, dass die Frau nach der Geburt eines Kindes in Teilzeit geht und die Care-Arbeit übernimmt, während der Mann weiterhin Vollzeit arbeitet, taram, taram. Also das ist ja auch de facto die Realität. Es ist jetzt erstmal auch aus biologischen Gründen erstmal sinnvoll. Ja, ich meine, meistens ist es die Frau, die das Kind bekommt. Da gehen starke körperliche Veränderungen einher. Sie ist auch erstmal durch das Stillen Bezugsperson Nummer 1 für das Kind und so weiter. Also für diese frühe Säuglingszeit finde ich das auch total adäquat. Und ja, also ich fand das tatsächlich auch total schön. Für mich war das auch eine Chance und eine Gelegenheit, so voll in diese Hingabe reinzugehen, in diese Weichheit reinzugehen, voll in dieses Mama-Sein zu landen, während mein Mann jagen gegangen ist und den Einkauf gemacht hat. Also es hatte schon auch was. So. Nur viele kriegen dann halt den Absprung nicht und sprechen nicht darüber, ist es die Variante und die Aufteilung, die uns entspricht, die unseren Kompetenzen entspricht, die uns beide glücklich macht, sondern das wird dann irgendwie so dahingemuschtelt und schleicht sich irgendwie so ein.
Wird so akzeptiert, das, ne? Das ist dann jetzt so und das bleibt dann jetzt auch so. Ne?
Also sollte man sich am besten irgendwie so in regelmäßigen Abständen auch mal zusammensetzen und gucken, passt das noch so, wie wir hier als Familie leben oder was hat sich verändert und wo müssen wir uns verändern, dass es sich für alle Beteiligten noch gut anfühlt? Vielleicht ist das ja, das macht man ja in Freundschaften oder mit Geschäftspartnern.
Wollte gerade sagen, also auf geschäftlicher Basis haben wir unsere Joe-Fix und da treffen wir uns. Ich habe jetzt, also falls das auch bei dir freundschaftlich teilweise dann ist, dann war das unter dem Deckmantel von irgendwas anderem, wenn dann noch gesehen wird, ob ich akzeptiert werde oder nicht. Also das ist eine Erkenntnis, die schreibe ich mir erstmal auf.
Ja, dann wieder zu den Elternzeit gehst. Ja.
Nächstes Meeting aufpassen, was ich sage. Kann auch freundschaftliche Interventionen nach sich ziehen. Ganz genau.
Aber ich glaube, das ist immer wieder gut, wenn man guckt, wo man steht, ob man noch in dieselbe Richtung blickt und wo man einander vielleicht auch mal so ein bisschen dem anderen die Chance geben sollte, dies oder jenes auszuprobieren, damit man nicht am Ende irgendwie denkt, hey, ich hätte das lernen wollen oder ich hätte mich dabei ausprobieren wollen oder vielleicht hätte es mir sogar besser gelegen als dir.
Total.
Es sind ja immer wieder so Punkte, wo man einfach mal auch neu justieren darf und wo man auch mal, Leben verändern sich. Also ist ja nicht nur, dass man sich miteinander verändert, sondern auch das Leben außenrum verändert sich ja. Und deswegen so eine kleine Bestandsaufnahme kann ich mir da schon immer wieder als hilfreich vorstellen.
Das Einzige, was Bestand hat, ne, die Veränderung sozusagen. Das kannst du natürlich in der Familie wie eine kleine Firma sehen oder auch natürlich schon immer, wenn es mehr als eine Person ist. Ne? Und selbst bei dir selber könnte man ja theoretisch sich immer wieder hinsetzen und sagen, ist der Weg, den ich gerade gehe, eigentlich noch der richtige? Ne, wir haben heute Morgen auch telefoniert und da habe ich mich erstmal 20 Minuten ausgekotzt, was mich alles gerade nervt. Und das ist ja super, super anstrengend und frustrierend gerade ist, so an den Aufgaben, an denen ich arbeite und was so vor mir liegt. Ne, da habe ich das große Glück, dass das vornehmlich beruflich ist und nicht freundschaftlich, Frau Krämer, oder sonst wie beziehungstechnisch. Ne, aber das ist ja auch dann zum Beispiel ein großes Glück, auch wenn wir so offen wie wir miteinander sind, dass man sich da gegenseitig helfen kann. Und auch ein Satz, den du heute dann gesagt hast, ich wünschte, ich könnte irgendwas sagen, das dich jetzt besser fühlen lässt oder was daran ändern, aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin ratlos. Und auch das ist ja eine große Stärke, dass man da einfach dann, also ich fand das ganz toll. Ich habe ja auch gesagt, nee, alles andere würde ich mich verarscht vorkommen.
Aber es greift nochmal so schön auf, worüber du vorher gesprochen hast mit diesem, dass es manchmal mitunter das größte Geschenk sein kann, die Schnauze zu halten und eben nicht in Richtung Lösung und Vorschläge, Ratschläge können auch Schläge sein, ja, sondern es ist ein riesiges Geschenk, wenn wir das schaffen, einander den Raum zu halten für Unzufriedenheiten oder auch für schöne Momente. Es muss ja nicht immer nur um die Krisen gehen.
Absolut.
Ja, ein cooles Beispiel dafür.
Bei Krisen. Dein Buch ist ja so aufgebaut, dass du von 10 Fehlern quasi erzählst, die ihr auf dem Weg zu eurer Trennung gemacht habt, wenn ich das richtig verstanden habe, und wie man sie vermeiden kann.
Yes, yes, ja.
Magst du ein bisschen erzählen? Also was würde mich jetzt erwarten, wenn ich jetzt das Buch in die Hand nehme? Also hast du so einen Lieblingsfehler, wenn man das so sagen darf, wo du sagst, hey, das ist beim Lesen oder beim Schreiben dieses Kapitels, das war heftig?
Also das war es bei allen.
Ja, mit Sicherheit, das glaube ich.
Aber das Witzige war schon auch, ich habe mich ja 2 Wochen rausgezogen, um das Buch zu schreiben, und ich bin so verliebt zurückgekommen. Also ich habe, glaube ich, ja, also war ganz happy mit meinem Liebsten an meiner Seite, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, weil mir schon auch nur deutlich geworden ist, was für ein cooler Mann er an ganz vielen Stellen ist. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also ich glaube, der krasseste Fehler, den Konrad und ich hingelegt haben, war tatsächlich, dass wir dem Ganzen zu viel Drama-Faktor drüber gestreut haben. Mhm. Also der Tatsache, dass wir gerade im Konflikt miteinander sind, der Tatsache, dass wir uns irgendwie verloren haben zwischen diesem ganzen familiären Stress und der Tatsache, dass wir gerade überhaupt gar nicht wissen, wie lösen wir das, dass wir ratlos voreinander gestanden sind und irgendwie beide dasselbe wollten, nämlich zusammen sein, Liebe zu fühlen, Familie zu leben, aber nicht wussten, wie geht es verdammte Scheiße nochmal. Ja. Und es hat sich in dieser Situation so ekelhaft existenziell angefühlt und wirklich wie so ein Ding von so Scheiße, unsere Liebe ist nicht stark genug, wir haben es nicht hinbekommen, wir sind gescheitert. Okay. Also da war so ganz viel Leid und so ganz viel Drama auf der Tatsache, dass wir es nicht gepackt haben. Und das ist jetzt rückblickend der stärkste Fehler, beziehungsweise auch das, was mir heute tatsächlich auch immer noch hilft, weil wir streiten uns ja immer noch, eher kleiner Spoiler, so, wir sind nicht happily ever after, so. Aber da den Drama-Faktor rauszunehmen und zu sagen, es ist einfach so stinknormal. Warte mal, du hast es vorher auch gesagt, wenn man einfach Beziehung lebt mit Kindern oder mit Partnern oder mit Freunden oder mit Geschäftspartnern, wo Bindung ist, ist immer Reibung. Es ist stinknormal, dass wir aneinander clashen. Punkt aus. Ja. Und die Tatsache, dass wir Stand jetzt vielleicht gerade noch nicht wissen, wie können wir da auf eine konstruktive, nähe schaffende, zielführende Art und Weise damit umgehen, ist auch nicht unsere Schuld. Bei mir hat es jemand beigebracht. Ich weiß nicht, hat euch jemand beigebracht, wie löst du Konflikte? Also wir nicht. Nee,
das ist mein erstes Leben hier. Ich bin nur unerfahren. Ja. Ich guck noch, wie das läuft.
Ich muss natürlich schon sagen, klar, meine Eltern, die haben sich auch getrennt. Als ich 17, 18 war, roundabout, und retroperspektiv muss ich schon sagen, haben sie das dann doch auch sehr gut gemacht, weil sie uns Kinder möglichst haben rausgelassen und wenn immer mehr, also ich hatte das Gefühl, die Dinge zu wissen, die wichtig für mich waren. Ich weiß mit Sicherheit nicht alles, aber das muss man auch, glaube ich, nicht immer. Ich glaube, das gehört auch zu einer guten Beziehung, dass man nicht alles weiß. So.
Absolut.
sondern die Dinge, die einfach wichtig sind, weil manches sind ja eben auch verquere Gedanken, die sind gar nicht zielführend und auch nicht Dings, die macht man lieber mit sich selber auch erstmal kurz aus, um dann nachher festzustellen, okay, das war wirklich, da bin ich mal kurz frei gedreht. Und ja. Da muss ich schon sagen...
Das ist auch so eine klassische Männerstrategie übrigens,
ja?
Kurz so by the way.
Ja, ja? Okay.
Oder eine männlich gepolte, machen schon auch Frauen, aber es ist eine sehr männliche Stressregulationsstrategie.
Cool, ja gut. Ich bin also ein Mann, juhu. Nein, aber und da muss ich schon sagen, da habe ich, glaube ich, schon irgendwie einen respektvollen Umgang, jetzt wo du es so erzählt hast, gelernt, auch cool. In der Trauer und in der Enttäuschung und in dem Schmerz. Der quasi phasenweise jeweils ein Elternteil getroffen hat, so. Und ich glaube, daher kommt dann auch dieser Gedanke, doch immer zu sprechen, ne? Dass Schweigen irgendwie dann nichts ändert am Ende, wobei das auch schwierig ist, weil mein Vater zum Beispiel immer ein sehr redseliger Mensch ist und meine Mutter dann er diejenige war, die dann einen Schritt zurückgegangen ist und ruhig geworden ist. Diesen Konflikt habe ich dann mit meinem Bruder gut geübt, als wir jahrelang in einer Band gespielt haben und das ja jetzt auch wieder tun. Genau, immer wenn wir uns gezofft haben oder wenn was nicht funktioniert hat, ist er einfach still geworden und hat es über sich ergehen lassen und ich habe rumgeschrien und warum denn? Und die größte Bestrafung war für mich eben nicht mit mir zu reden. So, das war der Liebesentzug. So.
Aber ist doch ein cooler Beweis, dass du, guck mal, das zeigt ja, dass du das, also dass du das 1:1 übernommen hast, was du bei deinen Eltern beobachtet hast. 70% des kindlichen Verhaltens ist zurückzuführen auf das, was sie beobachten.
Auf jeden Fall. Ja, ja, das, also da bin ich 100% von überzeugt und deswegen ist es ja häufig auch so.
70%?
Ja, krass, gell?
Wow.
Ja, aber es macht Angst. Ja.
Also, das untermauert ja wieder mal die These, wir brauchen unsere Kinder da gar nicht zu erziehen, sie machen uns sowieso alles nach.
Ja, sie werden nicht, wie wir es predigen, sondern so, wie wir es ihnen vorleben.
Ja. Krass.
Aber wir waren bei, ob wir Konfliktkultur gelernt haben. Ja. Also das finde ich einfach nur so ultra wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, dass das eben die allermeisten, dass wir keine guten Rollenmodelle dafür hatten.
Mhm.
Wie geht Nähe schaffende Konfliktklärung?
Ja.
Und in der Schule haben wir auch kein Fach dazu, was ich zutiefst bedauere.
Ja.
Ich auch nicht so. Und deswegen kommen wir wirklich ganz häufig einfach komplett beziehungsunfähig in solche, in Paarbeziehungen.
Weil im Endeffekt, was sind unsere Lehrer? Irgendwelche Sitcoms, ja, irgendwelche Romcoms oder so oder irgendwelche Disney-Filme.
Besser als Trash-TV. Ne? Also wenn ich mir angucke,
ja,
was da heute ist, teilweise als, wenn das
100% bin ich da bei dir. Aber ich glaube, auch das, was du eben erzählt hast, Nina, dieses Gefühl von, wir haben versagt, unsere Liebe ist nicht mehr da. So.
Mhm.
Wenn man so denkt, dann hat man ja einen Maßstab, habe ich oft das Gefühl. Weil ich kann ja nur wissen, dass meine Liebe nicht mehr da ist, weil ich definiere, so muss meine Liebe aussehen, sonst ist sie nicht mehr da. Ja. Aber wer hat das denn definiert und wer legt das denn für uns beide fest, außer wir beide? Ne? Ja.
Walt Disney und Warner Bros. Movie
ja,
World,
genau.
Und diese ganze schräge Sozialisierung.
Absolut. Und da denke ich auch immer, wenn man doch irgendwie grundsätzlich weiß oder das irgendwie schafft zu kommunizieren, dieses grundsätzliche, wollen wir beide dieses Team noch sein oder wollen wir beide ein Team sein, dann kann man alles hinkriegen. Mal ab und zu gehen die Wege auch auseinander, das ist vollkommen normal und das ist auch okay, finde ich. So dieses irgendwie, Menschen verändern sich und manchmal leben sie sich eben auch auseinander. So ist das. Ne? Aber ich glaube, ich glaube nicht an krasse, so rosenkriegmäßige Trennungen, wenn man das irgendwie beherrscht, glaube ich. Oder? Also wenn man diesen Gedanken dabei hat, weil dann hat man sich immer irgendwie ein bisschen mitgenommen und wenn man sich eben dann nicht mehr, wenn man wirklich nicht mehr auf den Konsens kommt und man irgendwie das Gefühl hat, nee, wir wollen kein Team mehr sein, dann ist man doch auch irgendwie cool damit. Dann kann man enttäuscht sein, dann kann man traurig sein, aber dann kann man dann auch weiterziehen. Also ohne den großen Stress gibt's da irgendwie eine Möglichkeit, weil ich denke mir immer, ich verstehe mal nicht dieses riesengroße Drama. Also ich hatte das auch schon in meinem Leben. Das sind aber dann für mich eben diese Teenager-Romantiken, die dann halt eben von Walt Disney geprägt sind und irgendwie Verrat und Herzschmerz und so weiter und so fort.
Ja, das hat tatsächlich viel mit unserem Bindungsstil zu tun. Also wie gestalten wir Beziehung, aber auch wie gestalten wir Streitmomente, wie gestalten wir Trennungsmomente. Lässt sich ziemlich gut mit der Art und Weise erklären, was wir für erste prägende Beziehungserfahrungen mit unseren ersten Bezugspersonen, also in den allermeisten Fällen unseren Eltern, gemacht haben. Und wenn du jetzt so sagst, du kriegst es so mit, dass da so Big Drama und Rosenkrieg und das sind meistens unsicher ambivalente Bindungstypen, die da aneinander geschasselt sind. Ja, also wenn da zwei gleiche Typen aneinander kommen dann, und beide dieses unsicher Ambivalente haben, das sind die Paarbeziehungen, die meistens ultra viel Dynamite haben und wo es zu ganz heftigen emotionalen Streits einfach auch kommt.
Das super Highs and Lows, ne? Wahrscheinlich.
Das habe ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gestern bei dir bei Instagram gelesen. Da hast du, ne? Und da habe ich mich
geteasert.
Genau, fand ich sehr, sehr spannend und habe ich mich auch drin wiedererkannt. Also definitiv. Ich habe einfach an ganz, ganz vielen Stellen nicht gelernt, dass Beziehung positiv sein kann. Ich hatte zu wenig gute Beispiele, denen ich Glauben geschenkt habe. Klar, Walt Disney hat uns allen unrealistische Vorstellungen von Liebe vermittelt. Da sind wir definitiv alle einer Meinung.
Um das Ganze nochmal zu vollenden. Und Bravo hat auch
all das hat definitiv da völlig falsche Vorstellungen.
All die romantischen Jugendgeschichten halt, ne? Die drei großen Jugendgeschichten.
Und das find ich so spannend, dass man, auch wenn ich kein Fan davon bin, Menschen in Schubladen zu stecken, wenn man es auf diese wesentlichen Dinge runterbricht, sind einige Verhaltensmuster dadurch unglaublich gut erklärbar. Und es ist ja auch niemals, dass man das irgendwie als Vorwurf sehen sollte, sondern so ist es einfach. Und dann ist es eher, dass man so drauf guckt und sich denkt, hey, tut mir leid, dass du so bist oder tut mir leid, dass ich so bin. Ich habe die und die Erfahrungen gemacht.
Ja, beziehungsweise das Wissen, jetzt zum Beispiel, um mal dabei zu bleiben, um deinen Bindungsstil, wenn man auch als Paar darum weiß, ist das super, also ein super geiles Tool, um Konflikte auch gut vorbeugen zu können. Also Beispiel von mir, bin auch unsicher ambivalent und ich habe diese gebundene Typ und ich habe immer dieses Ding von, wenn es mir zu nah wird, fange ich einen Streit an. weil ich hinter meinen Vorwürfen total sicher bin. Ja, wenn ich die Krallen ausfahre und vorwürflich werde, bin ich super, super safe. So. Und weil ich darum weiß und Konrad darum weiß, hat er A, die Möglichkeit, okay, wenn Nina jetzt gleich wieder einen Streit anfängt, das macht sie nicht, weil sie wirklich streiten möchte, sondern sie macht das, weil sie sich gerade eigentlich total unsicher fühlt. Oder ich kann mittlerweile den guten humoristischen Punkt mit reinbringen, dass ich sage, okay, fuck, jetzt wird's hier gerade, ich merke, ich spann an und ich habe diese innere Fluchttendenz, dass ich von so einem State aus Konrad mittlerweile sagen kann, hey, sehr wahrscheinlich fange ich in den nächsten 5 Minuten einen Streit an. Also bitte bleib da, ja, nimm's nicht persönlich.
Mega.
So,
aber das ist natürlich schon die ganz große Kunst, ne?
Das ist
wirklich geil.
Ja, aber
das ist ein gutes
geil.
Beispiel dafür, um zu zeigen, was es nutzen kann, wenn man sich jetzt kategorisiert oder, es hat ja nichts damit zu tun, ich steck dich in eine Schublade, du bist irgendwie bindungsgestört, du kannst keine gute Beziehung führen, sondern ein Beispiel dafür, wie wir das Wissen zum Beispiel um unseren Bindungsstil nutzen können, um Konflikte auch wieder konstruktiv zu gestalten.
Also quasi die einen in Schubladen oder Kategorien einordnen zu können, um sie dann wieder aufzubrechen quasi, um die Sicherheit zu haben,
genau.
So, pass auf, hier, das ist meine Grundcodierung, das heißt natürlich nicht, dass ich in der Ewigkeit gefangen bin, aber so ein paar Codes werden wahrscheinlich, weil es ist die längste und die prägendste Zeit ist ja dann doch die Jugend, da wurde ich irgendwie da so codiert, das wird immer ein Müh in mir schlummern, genauso wie in mir, so hart ich daran gearbeitet habe, immer ein kleiner Choleriker sein wird, obwohl mir das die wenigsten heutzutage noch glauben, aber es gibt Momente, es gibt Momente, die wollen die Leute nicht von mir sehen. Und das gibt's dann halt, wenn ich dann eben überfordert bin, wenn mich Dinge emotional treffen in einer Situation, wo ich eh schon unsicher bin.
Ja.
Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich Support bei PUR vor 4 Jahren oder so, glaube ich, in HEMA. Und dann kam Jana und hat an der Seite irgendwas zu mir gesagt. Und ich war irgendwie gerade gestresst und ich habe, glaube ich, mein Keyboard-Case oder mein Keyboard einfach 4-5 Meter irgendwo in die Ecke geknallt. Ich glaube, es hätte auch Schrott sein können. Hab rumgebrüllt und irgendwas, also ich war auf jeden Fall, Jana hat nur gesagt, so lasse ich nicht mit mir reden und ist weggestuffelt. Zu Recht. Ja.
Very wise.
Aber das gibt dann schon diese Momente. Aber das schaffen auch nur noch Menschen, die mir emotional nahe sind. Weil es sonst keiner schafft, mich an diesen Punkt zu kriegen. So, ne?
Aber auch eine richtig geile Perspektive, dass nämlich genau wir in den Beziehungen, die eigentlich am nächsten und am intimsten sind, meistens auch die Beziehungen sind, wo wir uns eben auch von unserer hässlichsten Seite zeigen. So, ne? Oder von unserer verletztesten Seite. Und das ist eigentlich mit der richtigen Perspektive auch eine Form von Liebesbeweis sein kann. Ja. Also jetzt nicht, dass man das deswegen akzeptieren muss, dass ich angeschrien werde. Das finde ich super wichtig. Man kann ja trotzdem sagen, so dieses, Jana, wie du es gemacht hast, so dieses, hey, stopp mal, so lasse ich nicht mit mir reden. So, aber das jetzt eben nicht zu nehmen als wieder den Drama-Faktor drüber zu streuen, sondern zu sagen so, hey, ja, das ist Ausdruck von unserer Intimität und Beweis dafür, dass wir hier wirklich nah miteinander sind. Und jetzt lass uns aber bitte auch gemeinsam darauf schauen.
Und der Beweis, dass du mir in dem Moment auf den Sack gehst. So, fertig.
Ich wollte gerade sagen, das kam nicht aus dem Nichts, dass das passiert ist.
Aber also, die Reaktion war übertrieben. Aber
die
das
Reaktion
ist ja genau das, was
war
Nina auch
vielleicht
meinte.
Übertrieben, aber auch mein Verhalten vorher war, ich weiß noch genau, was los war. Und
ich
auch
nicht mehr.
Heute,
übrigens auch eine Superpower. Da habe ich habe letztens ein Reel gesehen, da habe ich jetzt mal eine Frage, Nina, weil da hat irgendwer gesagt, ich kriege es, glaube ich, nicht mehr so richtig zusammen. Oder meinte einer, die besten Beziehungen sind die, wo der eine schnell vergisst und der andere, ich kriege es nicht mehr zusammen, ärgerlich. Aber da dachte ich so, ha, guck mal an, weil ich bin jemand, ich kann mir nichts merken. Also so was so, wenn wir gestritten haben oder wenn auch tolle Sachen oder was weiß ich was, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Vielleicht, weil ich so viel erlebe, ne, in meinem Leben, passiert natürlich ständig 1000 Sachen, aber das ist für mich eigentlich sehr schön, weil so gehe ich oft auch relativ neutral wieder an Dinge ran, ohne dass ich jetzt mit irgendwie 10 Vorwürfen, weil vor 5 Jahren mal jemand einen scheiß Satz zu mir gesagt hat. Da musste schon richtig scheiße zu mir gewesen sein, dass ich mir das merke. So.
Aber das ist tatsächlich auch ein überzufällig häufiger Unterschied zwischen Mann und Frau. Dass Männer, die merken sich so etwas nicht. Die erinnern die vielen einzelnen Konfliktpunkte nicht. Beziehungsweise, wenn sie haken sie sehr viel schneller ab. Mhm. Ja, also dann hat man mal irgendwie kurz gesagt, so, ey, ich fand die Scheiße, Haken dran, wird losgelassen. Frauen kumulieren das immer sehr viel mehr auf. Mhm. Und vor allem, und das ist das Typische daran, wenn es dann einen Konflikt im Hier und Jetzt gibt, wird das ganze Gedöns aus den letzten 300-400 Jahren auch wieder mit auf den Tisch gepackt. Nicht, weil sie alle irgendwie nachtragend und vorwurfsvoll sind, sondern weil das die Art und Weise ist, wie unser Gefühlssystem tickt.
Ach.
Wir werden dann einfach zurückgeworfen in diese ganzen alten Schmerzpunkte und dann wird es wieder angeteasert und so weiter. Und das ist ganz häufig ein Ding, wo Männer total verblüfft dastehen. Sie so, Alter, jetzt wirfst du mir immer noch die Sachen von vor 3 Jahren vor. Das haben wir doch schon längst geklärt. Und sie steht da und sagt, du nimmst dich überhaupt gar nicht ernst mit dem, worum es mir doch gerade wirklich geht. So, und da haben wir dann, ja, wirklich
Streit
der Geschlechter.
Kommen mir bekannt vor.
Das sind halt aber echt so die versteckten Konflikte der Vergangenheit, die dann wieder hochkommen. Und das ist ja auch wirklich so. Wenn man
kennst du auch, oder?
Natürlich.
Ja. Und Bartomir, du kennst auch, dass du da stehst und denkst, warum zur Hölle fängt sie jetzt damit an?
Sie kann sich nichts merken. Wo holt sie das jetzt her? Führt sie Buch?
Aber man
hat sie
man
eine
muss
Liste?
Wirklich sagen, da ist
ja, wir haben eine Liste.
Ja, aber man muss wirklich sagen, für mich die einzige bis jetzt funktionierende, also eigentlich die Nulllinie von all dem ist tatsächlich, dass man versucht, über seine Gefühle in diesen Punkten zu reden. Ne? Und weil ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass Jana kann sich viele Dinge nicht merken, das hat aber andere Gründe. Aber so emotional waren wir jahrelang befreundet und es wurde immer alles auf den Tisch geholt. Und das ist überhaupt nicht mehr so. Also ich kann mich nicht dran erinnern, wann wir uns mal gestritten haben, wo jetzt so krass das wieder auf den Tisch gerollt ist. So, ich, klar, wir sind jetzt natürlich auch befreundet, aber sehr, sehr eng und auch sehr...
Auch eine Form von enger Beziehung.
Absolut, 100% würde ich sofort unterschreiben. Und ja, dann kommt ja noch das Berufliche dazu. Und trotzdem kennen wir uns inzwischen jetzt so gut, würde ich sagen, dass wir diesen Tango, den man dann immer tanzt, eher gemeinsam machen und jeder mal die Führung übernimmt und dann irgendwie uns da gemeinsam durchtanzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und am Ende sind wir vielleicht nicht immer glücklich, wo wir am Ende stehen. Mal gewinnt der eine, mal die andere. Ja, aber wir sind irgendwie alle, wir haben uns an die Hand genommen und sind gemeinsam da durchgelatscht. So, oder getanzt. Und das ist irgendwie so eine Sache, die hat wirklich nur einen Grundpfeiler, und das ist eben wirklich darüber sprechen, wenn es weh tut. So, und dieses, und sich dann eben dann doch einschätzen können. Deswegen noch eine kleine Frage, bevor ich meinen Bubble halte. Wir haben ja eben über die Typen gesprochen, die man so, Beziehungstypen und Bindungstypen. Könntest du da nochmal einmal quasi die einfach aufzählen, dass man vielleicht auch, wenn man das jetzt gerade hört, mal so auf die eigenen Füße gucken kann oder Finger und schauen kann in der eigenen Beziehung, ah ja, guck mal, vielleicht bin ich ja das und dann könnte ich mich ja so und so verhalten oder ich verstehe mich selber besser, weil ich glaube, darum geht es, dass die Empathie von gegenüber kommt und dass man aber auch selber gewillt ist, für die Freundschaft, für die Beziehung, für die Partnerschaft zu sagen, ich bin bereit, an mir zu arbeiten.
Ja, voll gerne. Und vielleicht noch kurz eine kurze Sache zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Tanz und mit dem über Gefühle sprechen. Es wird ja immer so postuliert, dass Kommunikation das Wichtigste ist. Und ich würde das tatsächlich verneinen, weil ich glaube, es geht am Ende nicht um Kommunikation, sondern das eigentliche Ziel ist, dass wir es schaffen, einander wirklich als gesunde Erwachsene zu begegnen und eben nicht mehr aus alten Schmerzpunkten heraus wie innere Kinder, innere Dreijährige, die jetzt unbedingt Recht haben wollen oder die Schaufel für sich beanspruchen wollen und so weiter. Das sind die Konfliktsituationen, die potenziell ekelhaft werden. Ja, wenn sich zwei verletzte innere Kinder begegnen, die jetzt aneinander reiben und ziehen, wer Recht hat. Konfliktklärung wird leicht und gleicht dann tatsächlich einem Tanz, wenn wir es schaffen, aus einer gesunden Erwachsenenfrequenz einander zu begegnen. Und aus der Instanz heraus kann ich dann auch sehr viel leichter zurückspielen und sagen, hey, ist nicht scheiße, was du machst? Ja, habe ich alle Kommunikationsfehler gemacht? Ich finde es scheiße, was du machst. Ja, ist aus gewaltfreier Kommunikationssicht heraus komplett daneben. Mhm. Aber wenn es aus der richtigen Frequenz herauskommt, kann das mein Gegenüber sehr viel besser nehmen, wenn ich sage,
total,
ich störe mich daran, dass du den Müll heute schon wieder nicht runtergebracht hast, weil ich finde das ungerecht und dann fühle ich mich nicht gesehen. So, da habe ich aus kommunikationstechnischer Sicht alles richtig gemacht, aber ich spreche aus einer Verletzung heraus und dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du jetzt entweder in den Gegenangriff gehst oder dich zurückziehst, weil dir das alles schon wieder viel zu viel ist und du keinen Bock mehr drauf hast. Und deswegen finde ich den entscheidenden Faktor die gesunde Erwachsenenfrequenz. Das doch mal kurz zu dem. Und zu den Bindungsstilen, Bindungstypen. Es ist eine Wissenschaft für sich. Ja? Und an der Stelle vielleicht auch nochmal ein netter Verweis auf das Buch, weil da steht das natürlich in aller Ausführlichkeit, auch wie du rausfinden kannst, wie, was für ein Bindungstyp bist du, was hat das für Auswirkungen auf dein Streitverhalten, auf dein Beziehungsverhalten. Aber in a nutshell kann man sagen, es gibt die sichergebundenen, das sind quasi die Glückskinder und die, die definitiv nicht zu mir kommen. Also wenn sich zwei sichergebundene finden, dann sind das wirklich so diese harmonischen Beziehungen, die wirklich tiefes Vertrauen haben, die gut für sich sein können, aber auch den anderen freilassen können, die Konflikte wirklich in Konflikten sagen können, was sie stört und so weiter. Ja, also es sind so die Beziehungen, wo wirklich alles läuft. Die gibt es, sind aber relativ selten, sind etwa 10-15% der deutschen Bevölkerung, die sicher gebunden sind. Dann gibt es die unsicher Vermeidenden. Das sind die, die ja nie so wirklich dieses Gefühl hatten von ganz viel Liebe zu dir. die nie gelernt haben, dass Beziehungen wirklich sicher sind und häufig die Tendenz haben, sich selbst komplett zurückzustellen und voll zugunsten der anderen aufzugehen, ja, sich komplett zurückstellen, über die eigenen Grenzen gehen, die Bedürfnisse des anderen wichtiger nehmen als sich selbst. kann auch sowas sein, wie dass ein hohes Eifersucht, also dass sie eifersüchtig sind, dass sie kontrollieren. Und wenn dann eine Kritik kommt, beziehen sie das sofort auf sich im Sinne von, oh nein, jetzt ich bin schuld, ich habe es falsch gemacht, ich muss mich noch besser anstrengen, damit du wieder zufrieden bist. So, das sind die unsicher vermeidenden. Und dann gibt es die unsicher ambivalenten.
Auch das bin ich. Kann ich beides sein?
Ja, du hast wahrscheinlich schon eher, also meistens hat man eine Ausprägung. So.
Ich glaube, also, ich bin dann doch eher die Ambivalente.
Ambivalent sind die, die sich auf der einen Seite nach Nähe sehen, aber denen die Selbstbestimmung ultra, ultra wichtig ist.
Das bin ich.
So, und that's me too. Also das sind so eben diejenigen, ja, die am Anfang so total verfügbar sind und da sind, aber wenn sie merken, oh, jetzt wird's wirklich nah, verpissen sie sich. So. Gehen raus.
Da grinst er nur da oben. Ich seh's doch.
Ich sag da nichts zu.
Also, that's me.
Und
too.
Dann so dieses aus einer Mücke einen Elefanten machen und Riesendrama. Das bin ich. Ja.
Ja. Ja. Genau. Das ist so in a nutshell. Mhm. Und das hat nochmal viel damit zu tun, was haben wir für erste prägende Beziehungserfahrung gemacht in allererster Instanz mit unseren Eltern natürlich, aber schon auch so erste Beziehungserfahrung, also mit Gleich- oder Gegengeschlecht, also ne, mit Liebespartner, Partnerinnen sozusagen. Was hast du da für Erfahrung gemacht? Wurdest du da inbrüstig geliebt? Ja, oder hattest du das Gefühl, ich werde überhaupt gar nicht gesehen mit meiner Leidenschaft für dich? Oder wurdest du fallen gelassen und so weiter? Mhm. Also auch das entscheidet viel.
Ja. Ja, aber schon mal
da
cool. Das ist ja auch gar nicht so viel.
Ich
hätte jetzt gedacht, dass es mehr sind, wenn ich ehrlich bin.
Es gibt noch eine. Also es gibt noch einen vierten, das ist der Desorganisierte, aber das ist eher der Teil, wo es wirklich, also das ist wirklich die, wo du sagst, es sind wirklich Bindungsängste da, da ist okay. Wirklich eine Unfähigkeit da, Beziehung zu führen, sind aber auch wirklich, also wer einen desorganisierten Bindungsstil hat, der hört sehr wahrscheinlich nicht einen Podcast wie euren, sondern das sind eher die Dauerstammgäste in der Psychiatrie, die wirklich schwer sitzende Krankheiten entwickeln.
Okay. Ja, krass.
So mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir kommen ja quasi fast zum Ende.
Nein! Wir können ja noch stundenlang mitmachen.
Dann musst du wiederkommen.
Ja, das wäre sehr, sehr gut. Aber ich habe noch, wenn es okay ist, noch drei schnelle oder langsame. Du kannst sie so ausführlich oder so kurz beantworten, wie du magst.
Okay.
Das sind ganz einfache Quatschfragen. Wenn du nur noch eine Mahlzeit bis zum Ende deines Lebens essen dürftest, was wäre das?
Ich antworte intuitiv Spaghetti mit veganer Bolognese.
Geil.
Aber das ist schon auch, da hast du dich aber auch schon sehr festgelegt, ne? Ich hätte immer, aber muss es denn eine Mahlzeit sein? Sonst hätte ich gesagt Fast Food, da könnte man schön.
Ja, ich bin Unternehmerin, ich bin schnelle Entscheider.
Sehr gut, stark.
Erster Impuls.
Zweite Frage, wer sollte dein aktuelles Buch unbedingt lesen? Die Antwort Eltern zählt nicht.
Ja, ich war kurz versucht, alle Eltern, werdende Eltern dieser Nation natürlich, aber vor allem, wenn du gerade an dem Punkt stehst, an dem du keine fucking Ahnung mehr hast, wie du diesem Mensch neben dir auf dem Sofa wieder nahe kommen könntest, dich aber eigentlich in der Tiefe total danach sehnst.
Also alle Eltern. Und die Frage,
aber das
was
find,
ist die?
Da wollte ich noch kurz was zu sagen, weil das finde ich nämlich eigentlich auch jetzt nach unserem Gespräch hier, hätte ich sogar fast gesagt, das ist ja gar nicht mal so, auch dieser, es ist ja fast auch eher so ein Beziehungsratgeber. Also Ratgeber finde ich immer so, der klingt so verstaubt, ne? Also streichen wir das. Sondern das ist es eher so ein bisschen ein großes Ja zur Beziehung. Und dass man eben nicht dieses, wie es heute so häufig ist, okay, ich swipe nach rechts und dann findet man schon die nächste interessante Person und nach 2 Monaten ist die halt weg. Ja gut, aber ist ja egal, das Leben hat sich weitergedreht, dann nehmen wir die nächste. Gibt ja genug Verfügbarkeit. Und ich bin ja ein ganz großer Verfechter davon, dass es keine schöneren Beziehungen gibt als die, an denen man arbeitet, weil man so immer tiefer
du weißt, warum ich ihn liebe, ne?
Miteinander wächst. So, ne? Und das ist, das finde ich eigentlich ganz schön. Und da gibt es, glaube ich, viel Potenzial. Also deswegen finde ich die Antwort sehr, sehr schön, dass du gesagt hast, eigentlich alle Menschen, die eben eine Beziehung sich wünschen. Und ne, da, wie du schon eben sagtest, in jeder Bindung ist auch Reibung. Und das wird auch sicher, weißt du, die Erwartbarkeit, sich da hinzulegen und zu sagen, ich führe eine Beziehung, die immer Sonne ist, da kannst du nur enttäuscht werden. Ne? Und einfach mit dieser Erwartung daran zu gehen, ja, es gibt halt Regentage, ne? In diesem Jahr gab es gefühlt noch keinen Sonnentag und ich bin trotzdem noch auf dieser Welt. So, weißt du? Also so ist es ja in Beziehungen auch. So, es gibt halt solche und solche Momente.
Voll. Absolut.
Also, ich werde es mir holen.
Punkt. Du kriegst es zugeschickt.
Ja. Ja, es ist so schön, ein Promi zu sein, wenn ich einer wäre. Aber es ist so gut, einen Podcast zu haben.
You are my Promi. You are my heart Promi.
Und die dritte Frage: Was war die beste Entscheidung deines Lebens?
Oh, da gab es so viele richtig gute Entscheidungen. Die beste, wahrscheinlich dieses Kind wirklich zu kriegen. Weil es stand schon im Raum, ziehen wir das durch oder treiben wir ab, war tatsächlich eine Frage. Und deswegen, ja, das war das die beste Entscheidung.
Wie schön.
Doch, wir werden Eltern.
Was ein Glück. Wie toll. Ja, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und bitte komm wieder. Ich möchte noch so viel quatschen. Also ich finde es total spannend. Dafür muss man nicht mehr Eltern sein. Und ich finde, du hast dieses Buch mit so viel Witz, Humor, also auch Nicht-Eltern und Menschen ohne Beziehung lernen unglaublich viel darüber. Denn
du bist keine Person ohne Beziehung, Fräulein. Du hast deine Mutter, du hast deine Freunde.
Das stimmt.
Deswegen, das macht's ja auch so
romantische Beziehung.
Ja, aber das macht's ja auch so besonders und dieses Buch so wertvoll.
Ja.
Deswegen, jetzt einfach in die Shownotes gehen und draufklicken und bestellen. Und schenkt es am besten auch all denjenigen, denen ihr eine gesunde Beziehung wünscht.
Genau.
Schönste Geschenk.
Ein bisschen hadern. Yes.
Wer kann schon sagen, dass er ein bisschen schöne Beziehung wünschen kann, schenken kann. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, bringt euch nicht um, ja? Wenn ihr euch danach fühlt, geht in einen großen Buchshop und kauft nie das Buch. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Damit wir uns in 2 Wochen wieder hier hören, macht das. So, in diesem Sinne, alles Liebe, passt auf euch auf und bis bald. Ciao.
Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.
Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.